Beginnen möchte ich mit einem Bibelwort aus Jesaja 43, 1 bis 3. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden, denn ich bin der Herr, dein Gott. Als ich Gründonnerstag vor Ostern 1988 in Gießen in der Universitätsklinik lag, kam schon morgens vor 8 Uhr der Professor zu mir und sagte: Frau Wende, ich habe Ihnen etwas ganz Schlimmes zu sagen. Sie haben die aggressivste Form der Leukämie. Sie sind voll Krebs von Kopf bis Fuß. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich in diesem Moment total fertig war. Als ehemalige Krankenschwester konnte ich mit dieser Diagnose auch etwas anfangen. Aber was das für mich im Einzelnen bedeuten würde, das konnte ich damals noch nicht erahnen. Wir haben dann eine Weile miteinander gesprochen und uns für den Abend zusammen mit meinem Mann verabredet. Nun war ich allein. War ich wirklich allein? Hatte ich nicht einen Vater im Himmel, der versprochen hatte, bei mir zu sein und für mich zu sorgen? Ich überlegte, was wird mein Mann gleich sagen, wenn er kommt? Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er schon vorinformiert war. Was werden unsere Eltern, unsere Geschwister, Freunde und was werden unsere Kinder dazu sagen? Sie waren zu diesem Zeitpunkt 10 und fast 15 Jahre alt. Im Gedanken an unsere Kinder Matthias und Tobias war folgende Situation wieder vor mir. Genau 4 Monate vorher war eine uns sehr lieb gewordene syrische Christin an Leukämie gestorben. Sie hieß Jamila, war 31 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern. Sie konnte in ihrem Land in Syrien nicht behandelt werden und war aus diesem Grund nach Deutschland gekommen. Das Problem war nur, dass sie hier nicht krankenversichert war und somit die gesamten Behandlungskosten privat bezahlen musste. Wir erfuhren damals von ihr und haben uns mit Freunden zusammengetan, um der Familie zu helfen. Das sah zunächst so aus, dass mein Mann Rainer mit der Jamila in die einzelnen Kliniken gefahren ist, die mir dann später auch ein Stück Heimat wurden, hat mit den Ärzten gesprochen, die waren bereit, auf ihr Honorar zu verzichten und sie als dritte Klasse Patientin abzurechnen und nicht als Privatpatientin. Unsere Kinder waren sehr engagiert. Sie machten zunächst ihre Spardosen leer. Unser ältester Sohn Matthias gab kleine Klavierkonzerte bei Geburtstagen oder auch wenn Besuch bei uns war. Er erzählte jedem die Geschichte von Jamila und bekam dann großzügige Geldgeschenke für die hohen Behandlungskosten. Tobias hat damals Bilder gemalt und die verkauft, Blumen auf den Wiesen gepflückt, zu Sträußen gebunden und verkauft und jedem erzählt, dass das Geld für die Jamila ist, damit sie wieder gesund werden kann. Wir haben damals in verschiedenen Zeitungen in Deutschland von der Jamila berichtet, der schweren Erkrankung, den hohen Behandlungskosten und von ihren 5 Kindern, wo das Kleinste erst 1 Jahr alt war. Wir haben damals mit den ganzen Aktionen rund 260.000 D-Mark zusammenbekommen. Jamila wurde behandelt, sie ist auch transplantiert worden und dann hat sie es doch nicht geschafft. Sie starb in der Nacht zum ersten Advent 1987, genau 2 Wochen nach ihrer Knochenmarktransplantation.
Thank you.
4 Monate später stehen wir in der gleichen Situation. Als mir das in Gedanken an unsere Kinder durch den Kopf ging, wusste ich, ich lasse alles mit mir machen. Nur einer Knochenmarktransplantation werde ich nicht zustimmen. Ich hatte einfach Angst, unseren Kindern sagen zu müssen, dass die Mama jetzt den gleichen Weg geht wie die Jamila. Als kurze Zeit später mein Mann kam, haben wir auch erst einmal miteinander geweint und gebetet. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich keine Transplantation im Blick auf die Jamila und unsere Kinder machen lassen werde. Mein Mann sagte mir dann, dass er meiner Entscheidung mitträgt. Wir sind dann am Abend zu dem Professor und hatten ein sehr langes Gespräch mit ihm. Wir haben ihm gleich zu Beginn gesagt, dass wir bewusste Christen sind und außerdem eine Knochenmarktransplantation im Blick auf die Jamila, die er auch gekannt hat, und unsere Kinder für mich nicht in Frage kommt und dass ich das nicht machen lassen werde. Er sagte uns dann, dass er das akzeptiert, aber egal wie die Behandlung aussieht, Sie müssen wissen, was auf Sie zukommt, wird sehr hart sein. Sie müssen kämpfen. Ihre Haare werden ausgehen. Das ist ja für Frauen so wichtig, dass die Perücke fertig ist, bevor dies eintritt. Ihre Finger- und Fußnägel werden sich auch sehr stark verändern oder auch ganz ausgehen. Das sind alles Nebenwirkungen, die normal sind und dazugehören. Machen Sie nicht den Fehler und versuchen Sie alleine mit Ihrer Krankheit fertig zu werden. Das schaffen Sie nicht. Das, was Sie ausgesprochen haben, belastet Sie nicht mehr so stark. Reden Sie über Ihre Krankheit. Sie ist ab heute ein Teil Ihres Lebens und gehört dazu. Wir sind an diesem Abend mit vielen guten Ratschlägen im Gepäck nach Hause gefahren und hatten jetzt über Ostern Zeit, alles vorzubereiten. Mein Mann musste seinen Arbeitgeber informieren und wurde von seinem Dienst auf unbestimmte Zeit freigestellt. Unsere Kinder brauchten für die nächsten Monate ein neues Zuhause, was organisiert werden musste. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich noch einmal Zeit hatte, über mein Leben nachzudenken. Ich war zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Wenn man vor einer schweren Diagnose steht, so war es damals bei mir, läuft das Leben noch einmal wie ein Film ab. Aufgewachsen bin ich in einer gläubigen Familie und habe mich ganz früh auf dem ersten Kindertag mit Ruth frei für ein Leben mit dem Herrn Jesus entschieden. Ich habe in meinem Traumberuf als Krankenschwester gearbeitet. Hier stand ich auf der Seite, den Kranken und Schwerkranken Mut zu machen, und durfte auch mit Gottes Wort und Gebet Menschen in den OP begleiten. Jetzt war ich diejenige, die Mut, Hilfe und Kraft brauchte. Mir wurde auch bewusst, dass ich an anderen Menschen schuldig geworden war. Mir wurde es zu einem großen Bedürfnis, mit diesen Menschen zu sprechen und um Vergebung zu bitten. Ich wusste nicht, ob ich die Leukämieerkrankung überleben werde, aber eins wusste ich: Wenn ich sterbe, muss ich mit meinem Leben vor Gott stehen und über die 37 Jahre Rechenschaft ablegen. Ich bin heute noch sehr dankbar, dass ich diese Chance damals hatte. Wir sind dann Ostermontag wieder nach Gießen gefahren. Für den Mittwoch war noch einmal eine Operation vorgesehen, die zwar nichts mit meiner Leukämie direkt zu tun hatte, aber unbedingt erforderlich war. An dem Dienstagabend hatten wir noch einmal ein Gespräch mit einem großen Ärzteteam, die operieren sollten. Sie haben dann in unserem Beisein alles miteinander besprochen. Am Schluss fragten wir, wie lange wird solch eine Operation dauern? Der leitende Chefarzt meinte dann, dass dies eigentlich keine große Sache sei und in einer Dreiviertelstunde erledigt wäre. Und wenn wirklich Komplikationen auftreten, könnte das auch mal anderthalb Stunden sein. Er sagte aber auch, wir sind auf alles gut vorbereitet und denken auch, dass alles gut gehen wird. Ich bin an dem Mittwoch operiert worden. Als ich die Augen im OP aufmachte, waren über 5 Stunden vergangen. Es war Folgendes passiert. Bei meiner Leukämie war die Blutgerinnung mit betroffen und die Ärzte haben die Blutungen, die automatisch bei einer Operation entstehen, nicht so ohne weiteres in den Griff bekommen. Und ich brauchte mehrere Blutkonserven, die vorher nicht mit eingeplant waren. Das war der Mittwoch. Ab dem Samstag habe ich die ersten Chemotherapien bekommen. Vorgesehen waren zunächst 50 Therapien. Anschließend wurde mein Knochenmark punktiert und untersucht und der Befund sah sehr gut aus. Es waren im Moment keine Leukämiezellen im Knochenmark und Blut. Der Professor sagte uns, dass dies eine gute Grundlage sei, um weiter therapieren zu können. Ich weiß, dass für Sie eine Knochenmarktransplantation nicht in Frage kommt, aber zu meinem Therapieplan für Sie gehört dazu, dass ich Sie in die Universitätsklinik nach Heidelberg schicke und dort wird Ihnen ein Teil Ihres eigenen Knochenmarks entnommen. Er sagte auch, das hat für Sie im Moment nichts zu bedeuten. Das ist lediglich eine Maßnahme, die dazugehört. Wir sind dann Ende Juni nach Heidelberg gefahren, haben dort den Professor Körbling kennengelernt. Das ist einer der 2 deutschen Ärzte, die mit in Tschernobyl waren, als das Reaktorunglück dort war. Wir haben dem Professor auch gleich zu Beginn gesagt, dass wir bewusste Christen sind und dass wir einen Vater im Himmel haben, dem wir vertrauen und zu dem wir auch beten. Und dass für mich eine Knochenmarktransplantation im Blick auf die Jamila, die er auch gekannt hat, und unsere Kinder für mich nicht in Frage kommt. Er meinte dann, ich kann das gut verstehen, darum biete ich Ihnen an, dass Sie sich unsere Station anschauen, mit Betroffenen sprechen, wie die das verkraftet haben und wie es ihnen heute geht. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ein wenig ärgerlich geworden war und gesagt habe, dass mich das gar nicht interessiert und ich auch mit keinem sprechen möchte und dass ich das sowieso nicht machen lassen werde und dass ich nur hier bin, weil es zu meinem Therapieplan dazugehört. Und dass wir so schnell wie möglich wieder nach Hause fahren werden. Ja, ja, sagte er, beruhigen Sie sich, ich wollte Ihnen ja nur helfen. Mir ist dann in Heidelberg in Narkose die Hälfte meines eigenen Knochenmarks, rund 1 Kilo aus den beiden Hüft- und Beckenknochen, entnommen worden. außerhalb meines Körpers in einer Maschine noch einmal mit Chemotherapie behandelt und diese Maschine hat dann die blutbildenden Stammzellen heraussepariert und diese wurden dann eingefroren. Wir sind einige Tage später nach Hause gefahren und ich habe keinen Blick zurück an diese Klinik gedreht. Am 1. August musste ich dann noch einmal nach Gießen zu einer hochdosierten Chemotherapie. Hochdosiert hieß damals für mich, dass ich 6 Tage bis zu 5 Therapien am Tag in der 19-fach starken Dosierung bekommen sollte. Ich weiß noch sehr gut, es waren 6 sehr schlimme Tage. Ich habe unter anderem rund um die Uhr alle 2 bis 3 Minuten brechen müssen. Ich war so dankbar, dass mein Mann immer bei mir war und mit passenden Bibelworten Mut machte. Aus verschiedenen Ländern bekamen wir Karten und Briefe, worin Christen uns schrieben, dass sie für mich beten. Ich war sehr dankbar und beschämt über so viel Liebe und Anteilnahme. Höhepunkte waren, wenn Gerhard Schnitter mit seinem Studiochor vom RAF vor meinem Zimmer gesungen hat. Zum Abschluss wurde immer gesungen, aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen, alles ist ihm untertan. Aus jedem gesungenen Wort schöpfte ich neue Hoffnung und Kraft. Ende August wurde ich aus Gießen entlassen und galt als geheilt in Anführungszeichen. Nun musste die Zukunft zeigen, ob die Chemotherapien erfolgreich waren. Unsere Kinder kamen wieder zu uns nach Hause und gingen zur Schule. Mein Mann machte wieder einzelne Dienste. Der ganz normale Alltag kehrte bei uns ein. Im November bekam ich einen ganz leichten Halsinfekt, gar nicht schlimm. Der Hausarzt kam und sagte, normalerweise brauchen Sie keine Medikamente. Aber aufgrund ihrer Vorgeschichte gebe ich ihnen ein Antibiotikum. Einige Tage später ging es mir wieder richtig gut. Ich musste aber trotzdem nach Gießen zur Blutkontrolle. Der Professor sagte uns dann, dass die Blutwerte wieder um die Hälfte abgesunken seien und er sich das im Moment auch nicht erklären kann. Er hat dann mein Knochenmark punktiert und uns gesagt, dass er sich im Laufe des Tages bei uns melden wird. In dieser Ungewissheit sind wir dann nach Hause gefahren. Im Laufe des Tages wuchs eine Angst in mir, wieder Leukämie zu haben, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte. War alles umsonst gewesen? Muss ich jetzt doch unseren Kindern sagen, dass die Mama den gleichen Weg geht wie die Jamila? Die Angst hat mich so gequält, dass ich keinen Frieden mehr hatte. Meine Gedanken kreisten nur um das eine Wort Leukämie. Zwischendurch versuchte ich mich selbst zu beruhigen, indem ich dachte, gleich kommt der Anruf und der Professor sagt mir, keine Aufregung, Frau Wende, die Maschinen im Labor haben falsche Werte ausgegeben. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ich dachte, Gott wird das so lösen. Es wurde Abend, mein Mann musste zum Dienst in eine Gemeinde fahren. Meine Schwiegereltern, meine Schwägerin und mein Schwager waren gekommen, um mit den Kindern und mit mir auf den Anruf zu warten. Endlich um 21 Uhr klingelte das Telefon. Meine Schwägerin rief mich und sagte, das ist der Professor für dich. Als das Telefon klingelte, da wurde mir das Bibelwort aus Jesaja 43, 1-3 geschenkt. Fürchte dich nicht, Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich wusste in diesem Moment überhaupt nicht, wo das stand. Das musste ich später erst meinen Mann fragen. Aber mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass ich nie an einer Leukämie- oder Knochenmarktransplantation sterbe, sondern wenn am Willen Gottes. Und dass, wenn ich sterben würde, der Vater im Himmel selbst für meinen Mann und für meine Kinder sorgen wird. Ich war in diesem Moment so froh, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich bin dann zum Telefon gegangen und der Professor sagte mir: Frau Wende, es sind wieder Krebszellen im Knochenmark und der Weg nach Heidelberg zur Transplantation ist jetzt für Sie dran. Das war in diesem Moment so unwichtig. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich wieder Gottesfrieden hatte. Innerhalb von einer Woche bekam ich dann in Heidelberg ein Bett, wo man zu dem damaligen Zeitpunkt noch viele Wochen und auch Monate warten musste. Heute gibt es viele Transplantationskliniken und Stationen, die es damals noch nicht gab. Ich bin dann eine Woche vor Weihnachten stationär aufgenommen worden. Und zwar brauchen die Ärzte eine Woche zur Vorbereitung für die Transplantation. Man wird dann in allen Fachbereichen von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Ich kann mich gut erinnern, dass in dieser Woche auch eine Psychologin zu mir kam. Sie stellte sich vor und sagte dann, dass sie mich in den nächsten Wochen oder auch Monaten begleiten würde. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich keine Angst habe. Und dann meinte sie, sie können das gar nicht beurteilen. Sie wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich schon weiß, was mich erwartet. Wir haben die Jamila begleitet. Sie hatte auch von ihr gehört und wusste, dass sie es nicht geschafft hatte. Ja, sagte sie, aber woher nehmen Sie denn Ihre Kraft, Ihre Stärke, Ihre Sicherheit? Dann konnte ich ihr das zeugnishaft erzählen und erklären, dass mein Leben dem Herrn Jesus Christus gehört, meine Schuld vergeben ist und dass ich einen Vater im Himmel habe, der für mich sorgt und auch um meinen weiteren Weg weiß. Ja, sagte sie, jetzt habe ich ein Problem. Ich soll eine Studie schreiben. Was soll ich denn jetzt über sie schreiben? Dann habe ich ihr gesagt, am besten schreiben Sie das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Dann hat sie geschrieben: Patientin ist bewusster Christ, Familie betet, Freunde beten und Gemeinde betet. Heiligabend hat mein Mann mich dann noch einmal nach Hause geholt und wir haben das Weihnachtsfest 1988 ganz bewusst und auch froh miteinander gefeiert. Natürlich war dann bei der Verabschiedung so ein bisschen Druck im Herzen, ob wir uns als Familie wiedersehen würden, aber der Friede Gottes ist einfach geblieben. Zweiten Weihnachtstag sind wir dann wieder nach Heidelberg gefahren. Einen Tag später hat dann meine Behandlung begonnen. Das war damals bei mir so, dass ich zunächst 4 Tage, 3-mal am Tag, 20 Minuten lang eine dreifach tödliche Strahlendosis bekommen habe. So viel braucht das Knochenmark, damit alles zerstört ist. Aber die Organe leiden eben entsprechend mit. Es wurden damals dicke Bleiblöcke für mich gegossen, um die Lunge abzuschirmen. Aber weil auch Rippen dort sind, muss einmal richtig bestrahlt werden. Wie gesagt, das waren 4 Tage, dreimal täglich 20 Minuten lang, eine dreifach tödliche Bestrahlung. Anschließend bekam ich noch 4 Tage, 5-mal am Tag, eine hochdosierte, 19-fach starke Chemotherapie. Dann war einen Tag Pause und am 5. Januar 1989 bin ich dann mit meinem eigenen Knochenmark, was wieder aufgetaut worden war, transplantiert worden. Das ist auch gleichzeitig der Geburtstag von unserem jüngsten Sohn Tobias, der damals 11 Jahre alt wurde. Seitdem feiern wir unseren Geburtstag jedes Jahr gemeinsam und er legt heute noch viel Wert darauf, dass er der Ältere von uns beiden ist und es auch immer bleiben wird. Zu meinem 18. Geburtstag erinnerten mich unsere Kinder daran, dass ich jetzt volljährig sei und auch schon alleine unterschreiben darf. Als ich damals in Gießen mit meiner Diagnose noch allein war, da habe ich gebetet: Herr Jesus, wenn du Gnade schenkst und ich noch einmal gesund werden darf, auch wenn die Chancen noch so schlecht sind, das wusste ich, dann will ich weiter erzählen und Zeugnis geben von dem, was du Großes an mir getan hast. Du weißt, dass mir das Reden vor Menschen schwer fällt, aber dann will ich das zu deiner Ehre tun. Als mir ein Jahr später ein junger Mann sagte, durch ihre Krankheit habe ich zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden, da wusste ich, und wenn es nur für diesen einen war, dass sich der ganze Weg gelohnt hat. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Unsere Söhne haben geheiratet und schenkten uns 6 Enkelkinder, die wir von ganzem Herzen lieben. Jedes Enkelkind ist für mich zu einem besonderen Bonbon geworden, weil mein Gebet während der Chemotherapien immer wieder war: Herr Jesus, lass mich so lange leben, bis ich meine Kinder selber versorgen können. In den 33 Jahren nach meiner Knochenmarktransplantation meldeten sich immer wieder Betroffene, die mit der Diagnose Leukämie verzweifelt waren und Hilfe suchten. Wir, mein Mann und ich, sahen es als unsere Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, indem wir Mut machten, zu kämpfen und sie geistlich, seelsorglich zu begleiten. Wir haben unter anderem auch Familien finanziell unterstützt, aber auch viele Tränen miteinander geweint. Unser Wunsch war, dass die Kranken nicht nur gesund werden, sondern auch den Herrn Jesus kennenlernen. 2013 und 2019 wurde ich erneut mit einer Diagnose konfrontiert, mit der ich nie gerechnet hätte: Brustkrebs. Auch in dieser Situation durfte ich Gottes Gegenwart und seine durchtragende Hilfe erfahren. Unser Gebet ist, dass Gott weiterhin Gnade schenkt und ich noch viele Jahre ein Wegbegleiter für Leukämiekranke sein darf. Ich durfte in meinem Leben feststellen, dass das Wort Krebs seine Bedrohlichkeit durch den Frieden Gottes verliert. Mit meiner Lebensgeschichte möchte ich Menschen Mut machen, Gott zu vertrauen und dass nicht die Leukämie, sondern der Vater im Himmel selbst den Punkt im Leben setzt.